Action. Der Podcast rund um Film- und Videoproduktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge. Mein Name ist Zoe Bollmann und in Anlehnung an Halloween sprechen wir heute über Horrorfilme.
Mein Name ist Antonio Gabriel Matoschewicz. Ich bin aktuell Vorstand bei Profil und werde auch heute über Horrorfilme reden. Und zwar würde ich gerne gleich anfangen mit Nosferatu, einer Symphonie des Grauens. Ein Film von 1922 und wohl das Paradebeispiel für den frühen Horror. Übrigens ein deutscher Film. In der Hauptrolle Max Schreck, ein ziemlich guter Name, würde ich sagen, für einen Vampir. Und in der Regie von Friedrich Wilhelm Murnau. Damals natürlich noch ein Stummfilm, und zwar eine nicht autorisierte Adaption von Bram Stokers Roman Dracula, weil sie eben nicht die Rechte bekommen haben, um Dracula zu adaptieren. Damit war Nosferatu stilgebend für zukünftige Horrorfilme, und zwar insbesondere darin, dass es eine Bedeutungsumkehrung idyllischer, naturalistisch gefilmter Schauplätze gab. Das heißt im Grunde, dass Schauplätze, bei denen man nicht davon ausgehen würde, dass dort ein Horror hinter den Kulissen wartet, eben jetzt doch gruselig werden. Da habe ich auch ein Zitat für euch, und zwar: Das Grauen erwächst aus dem Vertrauten, nicht aus dem Abartigen. Das ist ein Zitat aus Fred Gehlers und Ulrich Kastens Biografie über den Regisseur Friedrich Wilhelm Murnau. Also damals, noch in den frühen Phasen des Horrors, lag der Fokus insbesondere auf verschiedenen Fabelwesen, wie zum Beispiel Zombies, eben Vampiren wie Dracula, Golems wie in The Thing oder ähnlichem. Aber letzten Endes gab es davon zu viele Filme auf dem Markt, so dass die Repetition eingesetzt hat und nicht mehr so viele Leute ins Kino gehen wollten.
Ja, Mitte der 1940er Jahre war dann eben die Einführung des Fernsehens und das Publikum hatte aber eher nicht mehr so Lust auf Horrorfilme, eben weil das kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war. Sie griffen jedoch zurück auf bekannte Fabelwesen wie zum Beispiel Frankenstein oder Dracula, entfernten sich jedoch ein bisschen von den Vorlagen und brachten somit einen frischen Wind in das Genre. Außerdem legten sie einen großen Fokus auf wiederkehrende Schauspieler, wie zum Beispiel Christopher Lee oder Peter Cushing. Und die bildeten eben eine Art Konstante oder eben eine Ordnung, die die Menschen eben brauchten nach dem Zweiten Weltkrieg. Sehr wichtig in dieser Zeit war eben die Hammer Productions aus Großbritannien. Und die machen bis heute auch Horrorfilme. Der letzte Film erschien 2019. Zwischenzeitlich waren sie jedoch verloren im Trash. Aber ja, die gibt es auf jeden Fall noch bis heute.
Wichtig anzumerken ist auf jeden Fall, dass für mich persönlich wie ich mich zum Horror gefunden habe, war der Film Die Frau in Schwarz, eben auch von Hammer Productions, weil irgendwie in meiner Klasse damals so richtig eine Enthusiasmuswelle zu diesem Film ausgebrochen ist. Ich weiß bis heute zwar nicht genau warum, aber Hammer Productions sei Dank habe ich irgendwie zu einem Horrorfilm gefunden. Und damit habe ich auch viele so Klassiker aus der Golden Age, wie ich es nennen würde, letzten Endes gesehen. Und dazu gehören zum Beispiel Die Nacht der lebenden Toten von 1968 von George A. Romero. Ein Name, den so ziemlich jeder Filmliebhaber eigentlich kennen sollte. Auch wieder sehr prägend für den Horrorfilm. So Zombies, der Zombie-Film schlechthin, würde ich mal behaupten. Das ist ein großes Franchise geworden mit vielen Sequels, mit einem Remake von Zack Snyder, auch ein Name, den man kennen könnte, und war ebenfalls eine große Inspiration für einen meiner Lieblingsfilme, und zwar Shaun of the Dead. Das Franchise ist bis heute aber immer noch so relevant, dass vor einer Woche die Nacht der lebenden Toten im Passauer Cineplex lief, und zwar an Halloween. Das Ding ist allerdings, dass George A. Romero nach seinen ersten paar Erfolgen mit diesem Franchise dann langsam so an Regie-Power verloren hat und dann immer mehr Probleme dabei hatte, seine nächsten Projekte finanziell so umsetzen zu können. Aber nichtsdestotrotz ist Die Nacht der lebenden Toten bis heute noch ein sehr markanter Film für das Genre. Ein weiterer Film, den so ziemlich jeder kennen sollte, wäre Psycho von Alfred Hitchcock von 1960, der sich dann langsam weg vom Monsterhorror eben mit Dracula und Frankenstein und so den Zombies entfernt hat, und zwar in die Richtung vom Psycho-Horror, was wir heute eventuell als Elevated Horror bezeichnen würden. Und zwar geht es beim Psycho-Horror vor allem mehr so um eben die Psyche der Protagonisten, anstatt Schockfaktor durch Brutalität oder durch Monster, durch ja, böse Viecher, die sich in der Dunkelheit bewegen.
In den 1970er bis 80er Jahren sind dann eben viele der klassischen Horrorfilme entstanden, die bestimmt viele von euch auch kennen, wie zum Beispiel Der Exorzist aus 1973 oder auch Der Weiße Hai von Steven Spielberg aus 1975.
Das sind natürlich so Blockbuster-Beispiele. Der Weiße Hai wird heute oft so als der erste große Blockbuster zitiert. Aber es gab auch so andere Horrorfilme mit etwas weniger Budget, die aber bis heute noch ziemlich beliebt sind, und zwar die Slasher. Dazu gehören dann Filme wie The Texas Chainsaw Massacre, Halloween, viele von Wes Cravens Filmen wie A Nightmare on Elm Street oder später dann auch Scream, Freitag der 13. Einfach ein Haufen von Filmen, und das sind nur die bekannten Beispiele, die dann sehr viele Sequels bekamen, natürlich irgendwann Reboots, einfach den Horrormarkt komplett zugeschüttet haben, was dann letzten Endes dafür gesorgt hat, dass sich die Filme gegenseitig irgendwie toppen mussten. Also mit noch mehr Eskalation von Gewalt, mehr Blut, mehr Splatter, mehr Gore, mehr Organe, die einfach überall rumfliegen, was in Hollywood oder generell im Kino irgendwann einfach langweilig war. Also war es wieder Zeit, das Kino neu zu erfinden. Und dann kam einer meiner Lieblingsregisseure, Sam Raimi, mit Tanz der Teufel oder im Englischen Evil Dead im Jahre 1981 und kreierte einen Splatter-Film der etwas anderen Art, wo jetzt nicht mehr maskierte, unbesiegbare Monster irgendwelche Jugendlichen umbringen, sondern stattdessen ein Monster aus dem Nichts, das nie wirklich gezeigt wird. Ja, und das Monster, das man dabei nicht sieht, ist im Film vertreten, und zwar durch die subjektive Kameraführung. Und zwar ist an mehreren Stellen in Tanz der Teufel die Kamera selbst das Monster. Die Kamera bewegt sich durch den Wald, so in Richtung des verlassenen Hauses, der verlassenen Hütte mitten im Wald, und repräsentiert selber das Monster, bloß dass man es selber nie zu Gesicht bekommt. Dabei ist Tanz der Teufel so ein Film, der mehr in die Richtung von Komödie geht tatsächlich, mit einem gewissen ironischen Charme, trotz der wirklich extremen Brutalität. Was heutzutage, wenn man sich das so aus modernen Sichtweisen anguckt, sogar noch lustiger wirkt, weil wirklich offensichtlich ist, dass Sam Raimi und seine Freunde mit wenig Budget an die ganze Sache rangegangen sind. Das Make-up ist ziemlich billig, die Kamera natürlich, Beleuchtung ist keine wertige Produktion, aber eben deshalb war sie so kreativ, dass sie damals für viel Furore gesorgt hat. So viel Furore sogar, dass der Film in Deutschland erstmal nicht über offizielle Wege schaubar war und so viele illegale Kopien im Umlauf waren, bis dann 1992 eine stark geschnittene Version auf dem deutschen Markt rauskam, die dann wiederum 2001 von einer neuen Version, die dann zum ersten Mal in Deutschland unzensiert sein sollte, ersetzt wurde, die dann aber wieder von der FSK aus dem Verkehr genommen wurde. 2016 wurde dann Tanz der Teufel, Evil Dead, endlich vom Index der FSK gestrichen und ist seitdem in Deutschland unzensiert verfügbar.
Heutzutage gibt es vor allem viele Neuverfilmungen von beliebten und bekannten Horrorfilmen, wie zum Beispiel von Scream oder Halloween. Und Antoni hat ja vorhin schon den Elevated Horror angesprochen. Und das sind eben Horrorfilme, die nicht nur auf stumpfe Gewalt aus sind, sondern eine gewisse Tiefe oder einen tieferen Sinn haben. Und oftmals geht es halt darum, um die Psyche der Protagonisten oder der Charaktere. Und was es auch noch gibt, ist vor allem ein Mischmasch aus verschiedenen Untergenres. Also es gibt keine klaren Trennungen mehr.
Ich würde nochmal anmerken, dass heutzutage im Internet vor allem in Bezug auf Elevated Horror oft das Studio A24 erwähnt wird, das eben bekannt dafür ist, vielen nicht so bekannten Filmemachern genug Geld zu geben, um Horrorfilme umzusetzen. Horrorfilme sind tendenziell günstiger zu produzieren als Film aus anderen Genres, und dadurch sind so Meisterwerke wie The Lighthouse oder Midsommar entstanden.
Ganz wichtig beim Horrorfilm ist natürlich die Spannung, und wie erzeugt man einen Spannungsaufbau? Da gibt es natürlich ganz verschiedene Punkte, und wir fangen mal mit dem Setting an. Ja, ich glaube, ihr kennt es alle, also es ist oft das Unbekannte, das Ungezähmte und vor allem das Verlassene, wie zum Beispiel das Overlook Hotel aus The Shining oder Camp Crystal Lake aus Freitag der 13. Dann gibt es natürlich noch die ganzen stereotypischen Orte wie eine verlassene Hütte irgendwo im Wald oder der Friedhof. Ich glaube, die sind in sehr vielen Horrorfilmen zu finden. Dann gibt es natürlich noch die Subversion, also eben friedliche Orte, die genommen werden, aber dann ja in den Grusel reingepackt werden. Das können alltägliche Orte sein, wie zum Beispiel die Schule, die dann auf einmal nachts und verlassen ist, oder auch das eigene Zuhause, was eigentlich so der Safe Space ist. Sehr gern genommen werden auch kleine Städte, die oft ein einfaches und geordnetes Leben implizieren. Und der Zuschauer erwartet eben nicht, dass dort was Gruseliges passiert. Aber das sind eben genau die Orte, wo dann eben sich dunkle Geheimnisse verbergen oder auch Skandale abspielen.
Und dann gibt es eben so Filme wie Halloween, die sehr viel Zeit damit verbringen, die Teenager erstmal bei ihrem Leben zu zeigen, alles ist in Ordnung, bis dann am Ende mit dem Morden richtig angefangen wird. Und ja, Michael Myers kommt sowohl zu dir nach Hause als auch zu dir in die Schule in späteren Teilen und bringt dich um. In Horrorfilmen ist natürlich die Kamera sehr wichtig. Wie wir bei Tanz der Teufel schon angesprochen haben, gibt es sehr viele POV-Shots, also eben aus der Perspektive des Bösen, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch die Beleuchtung ist bei Horrorfilmen natürlich ziemlich wichtig. Und zwar, wenn etwas dunkel ist, ist es tendenziell gruseliger. Es wird viel mit Licht und Schatten gespielt oder in dem Fall wenig Licht, also kein Licht. Dadurch kommt eine gewisse Angst und Unsicherheit rein. Silhouetten sind tendenziell nicht so einfach identifizierbar wie ein einfach gut beleuchteter Mensch oder ein gut beleuchtetes Tier oder was auch immer. Und so, ja, kommt die natürliche Angst vor dem Unbekannten ins Spiel. Dabei spricht man vor allem von der Low-Key-Fotografie, wo vor allem dunkle Farbtöne vorherrschen. Da sind viele schwarze Bereiche vertreten, man sieht eben natürlich nicht so viel. Und Objekte werden durch die geworfenen Schatten erst so richtig plastisch und haben so eine etwas andere Wirkung, als wenn sie normal beleuchtet werden würden. Außerdem kommt es oft vor, wie zum Beispiel in Die Frau in Schwarz, dass der Grusel im Hintergrund platziert wird. Also dass man zum Beispiel die tituläre Frau im Schwarz schon am Anfang, wo es noch nicht wirklich mit dem Grusel losgeht, ab und zu im Hintergrund erkennen kann, was bei Leuten, die aufpassen, natürlich für entweder Euphorie oder eben Grusel sorgen kann.
Nicht zu vergessen für die Spannung ist natürlich das Make-up. Und das besteht eben nicht nur aus Litern von Kunstblut, sondern da steckt viel mehr dahinter. Es gibt sehr viele ikonische Monster, um eben diesen Wiedererkennungswert zu erzeugen. Vielleicht haben sich ja manche an Halloween auch so verkleidet. Da gibt es zum Beispiel die Maske aus Scream oder generell richtig viele Serienkiller, als die man sich gut verkleiden kann. Aber generell steckt sehr viel Arbeit in der Maske und die Schauspieler sitzen oft stundenlang dort. In Tanz der Teufel zum Beispiel gab es auch eine Erblindungsgefahr durch die Kontaktlinsen, denn die Schauspieler trugen weiße Kontaktlinsen und konnten somit fast gar nichts sehen. Und die mussten die Szenen eben komplett auschoreografieren, damit sie eben wissen, wie sie sich bewegen sollen, dass auch alles gut geht. Ein weiterer Punkt sind natürlich dann eben die Masken, von denen ich gerade schon gesprochen habe. Die sind natürlich nochmal besonders spannend, da man oft dann nicht das komplette Gesicht sieht, manchmal sogar gar nicht. Und somit haben ja diese Mörder oder eben die Protagonisten, die dargestellt werden, keine Identität und machen das Ganze noch gruseliger, weil der Zuschauer eben nicht weiß, was oder wer sich eben dahinter verbirgt. In Shaun of the Dead von Edgar Wright aus dem Jahr 2005 gab es so viele blutverschmierte Komparsen am Set, dass vorbeilaufende Passanten fast die Polizei rufen wollten, weil sie eben nicht wussten, ob das jetzt echt ist oder gespielt. Und es gibt auch verschiedene Garderoben für den Blutzustand im Film, denn man kann ja schlecht mal wieder weniger Blut haben, mal mehr. Und ein Film wird ja nie chronologisch gedreht, deswegen gibt es eben für jede Szene immer genug Kostüme mit verschieden viel Blut drauf.
Mitunter das Wichtigste bei einem Horrorfilm ist natürlich die Atmosphäre. Und was schafft Atmosphäre besser und tendenziell einfacher als Musik? Also ist ein Horrorfilm natürlich das Sounddesign, Soundeffekte, aber eben auch die Musik sehr wichtig. Bei Soundeffekten ist vor allem oft der Fokus so auf naturalistische Geräusche, einfach das Knarzen einer Tür, irgendeiner Holzplanke. Es werden wenige artifizielle Sounds mit eingebaut, außer dein Horrorfilm spielt zum Beispiel irgendwo auf einem Alien-Planeten. Da ist der Schrei des Aliens nicht unbedingt echt. Aber generell wird sehr viel Atmosphäre dadurch geschaffen, dass die Geräusche, die man hört, wirklich auch so in der Realität existieren und so an der Position der Protagonisten mitfühlt. Bei der Musik wiederum wird oft eine Technik namens Dissonanz verwendet. Das ist im Grunde einfach nur, wenn zwei oder mehrere Töne gleichzeitig gespielt werden, was bei Menschen in der Regel ein unwohles Gefühl auslöst, zumindest wenn das über eine längere Strecke an Zeit so gespielt wird. Dann gibt es natürlich auch noch den Kontrast, wo entweder tendenziell friedliche Musik langsam in den Horror übergeht, was zum Beispiel öfter im Film Midsommar der Fall ist, oder friedliche Musik, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Antonio Vivaldi über eine brutale Mordsequenz läuft, was dann ja durch den Kontrast ziemlich brutale Bilder schaffen kann. Bei Horrorfilmen wird natürlich auch oft auf die Familie der Streichinstrumente zurückgegriffen. Dabei ist eines der ikonischen Beispiele die Duschszene aus Hitchcocks Psycho, in der, ja, wir kennen es alle, wird die Protagonistin ermordet. Es wird nur der Schatten gezeigt, das Messer sticht ein und die Geige fängt an, schrill die Bewegung mit zu markieren. Hitchcock selbst sagte dabei, dass 33% des Effekts von Psycho tatsächlich der Musik zuzuschreiben wäre. Das ist insofern wichtig anzumerken, weil vor Psycho wirklich wenige bis gar keine Horrorfilme selbst komponierte Soundtracks hatten und oft entweder gar keine Musik hatten oder auf bereits vorher existierende Musik zurückgegriffen haben. Ein weiteres ikonisches Beispiel für Soundtracks im Horrorfilm ist eben John Carpenter mit Halloween. Ein Film, bei dem er selbst Regie geführt hat, aber auch selbst komponiert hat, weil der Film so ein kleines Budget hatte. Dort hat er mit Synthesizern oder mit dem Keyboard eben elektronisch Musik gemacht, die bis heute noch äußerst ikonisch eben für Michael Myers, für die Maske, für Halloween steht und auch in den modernen Reboots öfter geremixt und aufgegriffen wird. Wo Carpenter selbst zwar nicht mehr Regie führt, aber weiterhin den Soundtrack macht, weil wer kann einen Halloween-Soundtrack machen, außer John Carpenter. Ein finales Beispiel und auch eins meiner Lieblingsbeispiele für Musik im Horrorfilm wäre aus der Eröffnungssequenz von Gaspar Noé's Climax aus dem Jahr 2018. Dort sieht man eine riesige Gruppe an Schaustellern und Tänzern, wie sie gerade eine neue Choreo aufführen. Und dieser Choreo ist so bildgewaltig und mit einem so energiereichen Track unterlegt, den man so eigentlich nur in einem Club hören würde, dass man absolut nicht darauf vorbereitet ist, wie wild die nächsten 80 Minuten werden.
Und somit haben wir direkt eine Filmempfehlung. Also falls ihr noch Zeit habt nach dem Podcast, könnt ihr euch den auf jeden Fall anschauen. Ich danke dir, Antonio, dass du heute dabei warst. Auch ich habe sehr viel über Horrorfilme gelernt. Und ich danke natürlich euch fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Folgt uns auch gerne auf Instagram unter klappe.und.action. Und ja, bis zur nächsten Folge.
Tüdelü.